SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Am Pfingstwochenende von 1973 hat ein brutales Verbrechen die Schweiz erschüttert. In der Nähe von Schwarzenburg an einem Bach haben zwei Reiterinnen die Leiche vom 14-jährigen Beat Giger gefunden. Er ist am Abend vorher spurlos verschwunden. Letzte Zeugen haben ihn auf dem Budenplatz im Gwatt bei Thun gesehen. Die Eltern haben ihm zwar den Besuch ausdrücklich verboten, aber Neugier war stärker und der Beat hat seinen heimlichen Abstecher mit dem Tod gezahlt. Trotz einem riesigen Fahndungsaufgebot ist der Mord nie aufgeklärt worden. Jetzt rollt die Journalistin Franziska Streun den Fall in einem Buch wieder auf und holt damit alte Emotionen wieder vor. Die Leute in der Region Thun kommen in Scharen an ihre Lesungen und geben offen zu, dass sie das Delikt bis heute beschäftigen. Mordfall Giger, der lange Schatten eines verjährten Verbrechens. Unter dem Titel steht der heutige Doppelpunkt. Autorin von dieser Sendung, Lucia Stettler.
Zum Geleit. Gedanken des Bruders. In jedem Leben geschehen Dinge, die sich im Gehirn einbrennen, unauslöschlich sind und tiefe Spuren hinterlassen. Bei mir ist die Ursache eines solchen Ereignisses die Tötung an meinem Bruder. Pfingsten und Rummelplätze haben seither eine andere Bedeutung. Das Unfassbare hat das Besinnliche an Feiertagen und die Unbeschwertheit verdrängt. Vierzig Jahre sind seither vergangen. Beats gewaltsamer Tod ist weit entfernt und vordergründig vergessen. Oft gibt es jedoch Momente, in denen die damaligen Umstände und Gefühle unvermittelt hervortreten, Raum einnehmen und dominieren. Dies ist nicht nur bei mir so, sondern genauso bei meinen Eltern und bestimmt bei Mitwissern, Fahndern, Verdächtigten und den Tätern.
Mit diesen Worten von Bernhard Giger, einem Bruder von Beat, fängt das Buch von Franziska Streun an. Sie zeigen, für Angehörige verjährt ein Verbrechen nie. Und so eine brutale Tat fordert nie nur ein Opfer, sondern mehrere. Dass der Fall jetzt noch einmal journalistisch aufgeschafft wird, ist ganz im Sinn von Bernhard Giger.
Ja, das eigentlich mal selber aufgeschrieben, und zwar schon vor 20 Jahren. Habe dann auch gemerkt, dass ich das nicht kann. Und zwar einfach, weil es zu emotional wäre von mir her und vielleicht auch, eben, ich könnte nicht so recherchieren, wie das eben jetzt jemand kann, der aussenstehend ist. Aber es war ganz klar gewesen, dass ich das mal schreiben will. Und zwar nicht eben primär für den Täter zu suchen oder zu finden, sondern einfach, weil man so einen Fall, man kann so ein Tötungsdelikt einfach nicht einfach lassen. Also, das hat mich ganz wichtig durch, dass man einfach sagt, es ist nicht vergessen. Also, das geht weiter.
Aussagen des Vaters.
Zuerst war ich skeptisch, aber nachher eigentlich gut. Und heute bin ich froh, gibt es das Buch? Weil doch auch eine Gattung da drin ist. Und jetzt haben die Leute einfach die Möglichkeit, das zu lesen. Sie sind alle auf dem gleichen Wissensstand. Und sehen vielleicht auch noch ein bisschen, was wir da so mitgemacht haben, die ganze Familie.
Also für euch hat das so etwas Befreiendes, das Buch?
Das hat für mich irgendwie noch etwas Befreiendes, ja, wie das so ist. Und ich bin also heute, muss ich sagen, ich habe das schon der Franziska gesehen, eigentlich froh, ist das so gekommen. Und vor allem auch für Bernhard, weil es ist ja so, der Beat ist dann zur Tür raus und wir haben ihn nie mehr lebend gesehen.
Die Hippie-Zeit und die 1968er Bewegung sind 1973 langsam auch in Thun zu spüren. In Mode kommen Plateauschuhe, Minijupe aus Leder, bunte Blusen mit wallenden Ärmeln und farbige Hosen, bei denen Stoffstreifen und Gehäkeltes angesetzt sind. Die Jeans sind unten weit und oben knalleng. Es bilden sich erste Szenen von Rockern in Lederjacken und mit Motorrädern. Die jungen Männer lassen sich die Haare länger wachsen. Auf Radio Birremünster sind nacheinander auf Platz 1 in der Schweizer Hitparade Elton Johns Crocodile Rock, die Les Humphreys Singers mit Mamalou, Bernd Klüvers, der Junge mit der Mundharmonika und der Miss Russos mit Goodbye, my love, goodbye. Im Fernsehen sind Shows wie Dalli Dalli und die Krimireihe Tatort beliebt. Pink Floyd, Queen und Rolling Stones kommen auf. Elvis Presleys Konzerte werden erstmals live per Satellit ausgestrahlt und er wird endgültig zum internationalen Superstar. Erste Mundart-Rockbands werden bekannt, so zum Beispiel Grünspan, heute Spahn. 1973 veröffentlichen die Rumpelstilz mit Polo Hofer, Henry Ammann und den anderen aus der Band ihre erste Single, Waterhouse Blues, eine freie Adaption von Bob Dylans Just Like Tom Thumb's Blues. ...1973 ist Richard Nixon Präsident der Vereinigten Staaten und Roger Bonvin, CVP, Bundespräsident der Schweiz. Im selben Jahr bestimmen die Ölkrise, die Watergate-Affäre, der Putsch in Chile und der Yom Kippur-Krieg das Weltgeschehen. Die USA ziehen alle militärischen Einheiten aus Nordvietnam zurück. Francis Ford Coppolas Der Pate mit Marlon Brando und Al Pacino ist für 11 Oscars nominiert. Sie gewinnen 3 und Liza Minnelli hält für ihre Rolle im Film Cabaret den Oscar für die beste Hauptdarstellerin. Dies alles und viel mehr geschieht in der Welt von Beat Giger, als er seinen Weg ins Erwachsensein sucht. Er ist lebendig, aufgeweckt, ein blonder Jüngling, ein Bengel mit unschuldigem Engelsgesicht und zeitweilig strahlendem Lachen, oft aber auch still und bedrückt, ein Einzelgänger und Außenseiter. Kunstturnen, Skifahren, Velofahren, Schlittschuhlaufen, Baden, Motoren und Technik interessieren ihn. Er gehörte keiner Clique an und ist doch bei den meisten, ob gleich alt wie er selbst oder ein paar Jahre älter, mehr oder weniger bekannt. Beats Aktionsradius reicht vom Oberland über Thun und Bern bis ins Iritz. Aussagen des Vaters.
Ich lese im Buch von Franziska Streun, dass dir an dem Pfingstsamstagabend ja dann sogar noch auf dem Budenplatz war. Ihr seid ihn suchen.
Ja, ich bin dann gesucht und bin dort auf dem Budenplatz gsi, aber eigentlich eben nicht lang. Ich bin nur Horti dorthin und hat gedacht, ich sei der komplett fehlende Platz. Da so aus, das sind alles junge Leute gsi hier so. Und ich bin eigentlich nur kurz dort gsi. Und nachher bin ich umher, ja.
Aber der hat den Verdacht gehabt, dass er der könnte sein, weil er ja unbedingt gehen wollte.
Also, wenn man einen 14-jährigen Deal hat, wäre das ja nicht normal, wenn er dort nebendurch etwas machen muss, wenn er nicht dort hergeht. Habe ich das Gefühl.
Wieso habt ihr es ihm dann verboten? Ist er noch zu jung gewesen?
Ja, mir hat einfach gesehen, er soll dieses machen und soll nicht dazusuchen. Aber wie macht das? Es macht doch jede Mutter oder jede Vater, sieht, wenn das Kind fortgeht mit dem Velo. Habt ihr Sorge, und wenn es nachher um ein Haus gegangen ist, so sieht man nicht mehr, was sie machen.
Beat, der erste Sohn. Beat war am 26. Mai 1959 geboren, sein Bruder Bernhard am 26. April 1961. 1962 zog die Familie in eine größere Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Quadstraße 58a im Dürrenastquartier. Der Vater war für alle 4 Liegenschaften A bis D nebenamtlich Hauswart und blieb dies 22 Jahre lang. 1956 hatte er seine Tätigkeit bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB begonnen. Zuerst war er Rangierarbeiter, später Rangierlokführer. Die Mutter besorgte den Haushalt und kümmerte sich um die beiden Jungen. Die Mutter zog Beat und Bernhard gerne dieselben Kleider an, weil die beiden Buben gleich groß waren, sich glichen und sich nie dagegen wehrten. Wenn der Vater nach der Schichtarbeit Ruhe brauchte, schickte sie ihre beiden Söhne in ihre Zimmer. Die Familie wanderte gerne, verbrachte die Freizeit oft in der Natur, in den Bergen und unternahm viel gemeinsam. Die Familie besuchte oft die Verwandten im Eritz. Ihre Ferien verbrachten die beiden Buben meistens dort.
Der Beat war gerne unterwegs, auch an dem fatalen Pfingstsamstagabend 1973. Der Vater hat es vorhin erzählt, der Beat ist dann zur Tür aus und wir haben ihn nie mehr lebendig gesehen. Nach einer unruhigen Nacht haben die Eltern am nächsten Morgen die traurige Nachricht erfahren. Zwei Reiterinnen haben den Beat gefunden, tot, an einem Bachbett in der Nähe von Schwarzenburg. Also fast 25 Kilometer weit entfernt vom Rummelplatz zu Gwatt. Noch heute erinnert sich der Vater an den Moment, wo die Polizei daheim ist auftaucht.
Und nachher bin ich mit dem Fahnder da gegen Schwarzenburg. Ich habe nicht einmal gewusst, wo der Fundort ist oder wo das ist. Und dann ist mir Schwarzenburg auf den Posten. Und nachher habe ich das Gerichtsmedizinische müssen. Dort und den Beat identifizieren. So. Und dann hat er mich umhergetan, was mir dann so hat mögen. Ich bin nachher zum Morgen, ich habe mit dem Fei ein bisschen geredet im Auto, mir ein bisschen so, und ich hatte das Gefühl gehabt, der hat mich auch noch gut verstanden. Das war also von mir aus gesehen ein tiptop Fahnder gewesen. Aber nachher, wo ich später rum, ja schon zum Montrisch, ist man ja auf dem Posten gewesen, ich habe den nie mehr gesehen. Und ich habe eigentlich das ein bisschen daneben gefunden, dass man alle mal rum hat müssen voranfangen, ja, wie ist denn das gewesen, so, und das ist, Ich bin nicht einer, der viel Wort macht. Ich will es Ihnen sagen und nachher soll es das haben.
Stimmen. Es war ein Sittendelikt.
Es war eine Abrechnung zwischen Beat und dem Besitzer des Motorfahrrades.
Beat verdiente Taschengeld als Strichjunge, wusste zu viel.
Dieser Bub verkehrte ständig mit eigenartigen Typen. Da musste einmal etwas passieren.
Der Junge war einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und sein Tod ist ein Zufall.
Beat wusste zu viel, verkehrte in falschen Kreisen und hätte nur gewarnt werden sollen.
Beat hat für dritte Bodengänge mit Drogen gemacht und die Dealer wollten ihm einen Denkzettel verpassen.
Da war doch am selben Abend ein Rockerkonzert beim Restaurant Rössli in Gwatt. Beat war bestimmt bei denen und die wollten ihn loswerden.
Das waren die Schausteller oder die Zigeuner.
Da hatten ein paar Leute Angst, dass der Junge vor dem Jugendrichter auspacken würde.
Der Vater hat ihn umgebracht, weil die Eltern nicht mehr mit dem Jungen zurechtkamen.
Ja, für uns war das schambar schwer gewesen. Jeder hat mehr gewusst, als wir selber. Ja, so überaus. Und das ist ja so, wenn die Zähne irgend das Gleiche sehen, so gibt es 10 Antworten nachher darauf, was die haben gesehen. Bei mir war es, ich habe gleich am Anfang werken, bei der das auch gewesen. Aber von meiner ersten Frau dann zumal, die war einfach dem Zeug ausgeliefert gewesen, noch viel härter als ich. Und sie hat hinter jedem Hausecke oder allen Orten, hat sie einfach das Gefühl gehabt, wenn 2-3 Frauen zusammen geredet haben, die Tuschli über das, und sage ich, was mir da für Rabeneltern waren und solche Zeug. Mir hat vor allem Bernhard gedauert. Als 12-Jähriger, wenn er da war. Er hat es nicht leicht gehabt, muss ich sagen.
Der Bernhard ist heute 53, hat 2 erwachsene Kinder und arbeitet in der Chefposition zu Bern. Er war spontan bereit, mich, die Radiojournalistin, im Auto von Bern ins Eritz hindern mitzunehmen. Obwohl er bis heute ein gespaltenes Verhältnis hat zu den Medien. Die schlechten Erfahrungen damals, nach dem Mord an seinem Bruder, haben ihn für das Leben negativ geprägt.
Ja, das ist sicher so. Also, wenn man als Kind im Grunde noch nachher so mit Sachen konfrontiert wird, Berichterstattungen, die man eben selber nicht so hat erlebt, wie sie nachher geschrieben sind, dann hat man nachher vielleicht schon nicht die beste Meinung von Journalisten.
Wir sind unterwegs an einer Lesung aus dem Buch «Mordfall Giger». Und es wird ein besonderer Abend werden. Eine Art des Heimspiel für Bernhard Giger. Hier, in dem kleinen Dorf Eritz, in der Nähe von Steffisburg und Heimerschwand, haben die beiden Gigerbuben häufig Ferien gemacht bei Verwandten. Und auch kurz vor seinem Tod ist der Beat noch mit seinem gestohlenen, oder wie er es gesagt hat, entlehnten Töffli die weite Strecke von Thun daher gefahren. Wie sieht der Bernhard heute im Rückblick sein älter Bruder? Was war der Beat für einen Bub?
Oder sehr erlebiger. Und wir haben erst 2 Jahre älter als ich. Und wir haben nicht das beste Verhältnis gehabt, harmonischste Verhältnis gehabt zusammen. Ich war eigentlich ruhiger gewesen. Und er extrem einfach lebig. Hat immer gerne gegusselt, hat ihm hochgenommen, hat nicht können still sitzen. Ich habe ihn eigentlich gerne so als Waschbuch in Erinnerung.
Das sieht man ja auch in diesem Buch von Franziska Streun, dass er noch ein recht Schlitzohr war.
Das war er, ja. Und zwar eben eigentlich ein liebes Schlitzohr. Er konnte ihm aufziehen, aber er war sehr, sehr hilfsbereit. Er war ganz humorvoll. Also er konnte so richtig Leute aufziehen. Heute hat er ja auch Ritalin, würde ich jetzt mal sagen, also vom Typ her, wie er war. Und heute würde man ihn sicher auch medizinisch ein bisschen behandeln. Also er ist... Aber wenn irgendwo etwas ist passiert, ist er sicher dabei gewesen. Und er war auch nicht der, der nachher davon gesprungen ist, sondern er hat sich dann auch dem gestellt und hat das auf sich genommen, wenn etwas ist kaputt gegangen oder wenn man etwas nicht richtig gemacht
hat. Also dann seid ihr eher der Pflegeleichter-Bub gewesen als der Beat für eure Eltern?
Ja, das muss schon sein, ja. Das war sicher so gewesen, dass er sehr viel Raum hat in der Familie eingenommen hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass mir das hätte gestört oder dass das ihn hätte gestört. Das ist einfach, jeder hat seine Rolle gehabt, Familie. Und wir haben es an und für sich bei den Ferien und so haben wir es sehr gut gehabt zusammen, eben, weil wir einander ja haben ergänzen konnten. Eben eher ruhig. Ein bisschen darüber leiter, sage ich jetzt mal. Und er eben der, der gängig irgendein Abenteuer hat ausgepackt.
Wenn ihr selber an den Pfingst-Samstag zurückdenkt, habt ihr da noch konkrete Erinnerungen?
Ja, sicher. Also das ist etwas, was ihm natürlich bleibt. Es war ja so, dass der Beat am Freitag oder am Samstag an sich nicht heimgekommen ist. Und für mich war das eigentlich nichts so Tragisches. Ich dachte, er sei irgendwie abgehauen. Er ist schon vorher mal weg gewesen. Und Beat ist gleich wieder vorgekommen. Und der hat er gut können zu sich selber schauen. Also von dem her ist das, dass er vor uns war, das hat mich nicht gross im Grunde aufgerührt. Es ist nachher der Sonntag nachher drauf, wo ich gemerkt habe, meine Eltern waren sehr nervös und haben sich Sorgen gemacht, weil zu dieser Zeit, oder, ist man am Abend ja nicht fort. Also das ist ja nicht so gewesen, dass man da am Abend einfach in den Ausgang durfte oder so, sondern da war man wirklich daheim gewesen. Und eben mit 14 war niemand auf der Straße gewesen um diese Zeit. Und das muss man eigentlich in dem Zusammenhang sehen. Also das ist für Leute, die wir heute darauf ansprechen, für die war es fast logisch, der Beat war nächtelang vor, aber das war eben nicht so. Weil 1974, dann war eben wirklich noch eine heilere Welt als heute.
Und wie habt ihr es dann erfahren?
Ja, es hat nachher mal geläutet, die Polizei kam, ich habe das nur so am Rand eigentlich mitbekommen. Ich habe gedacht, das sei noch wegen der Anzeige, also respektive die Vermisstmeldung, die meine Eltern rausgegeben haben, wegen dem gewesen. Und mir hat nachher, wo mein Vater ist ja mit diesen Polizisten und meine Mutter hat mich nachher im Grunde ins Bild gesetzt. Also, eben der Beat kommt nicht mehr heim, sie haben ihn gefunden und eben nicht mehr lebendig.
Ihr seid 12 damals. Was hat das ausgelöst in eurem Leben?
Ja, ist sicher so, dass man, also mal, es ist eine schwierige Situation, weil ihr seid auf das Mal, richtig, nicht gerade sagen, der Popstar, aber alle Leute wollen etwas von euch. Alle wollen mit euch reden, gehen nur über das Gleiche, obwohl ihr ja eigentlich gar nicht über den Fall reden wollt. Und das ist ja etwas, das extra mehr Druck ausübt auf eine so eine junge Person. Ich hatte vielleicht schon gehabt, dass ich relativ gut konnte mit dem umgehen. Und ich habe Franziska gesagt, Franziska Streun, ich bin gerade noch von einem Tag auf den anderen einfach erwachsen worden. Und ich habe das nachher auch mein Leben lang ein bisschen mit mir gezogen. Ich war immer sehr, sehr früh in irgendwelchen Gremien oder in irgendwelchen verantwortungsvollen Job. Also ich habe sehr jung eigentlich zu mir selber geschaut.
Ihr sagt, ihr seid eigentlich von einem Moment auf einen anderen erwachsen worden. Also wie hat sich das geäussert? Wie muss man das verstehen?
Ihr seid auf das Mal, müsst ihr ganz klar unterscheiden, was ist wahr, was ist nicht wahr, wem könnt ihr trauen, wem nicht. Und eben, das fährt bei Zeitung an, das ist eure Schule übrigens. Das ist ein richtiges Spiessrutenlaufen, wenn ihr nachher in ein Schulhaus zurückkommt. Ich war etwa eine Woche daheim gewesen, dann bin ich wieder in die Schule. Wenn die Kinder vor der Tür stehen, die gehen nachher dann wieder kommen. Die machen richtig Spalier. Und dass sie nicht noch gleich anlängen so, das ist aber noch ein Wunder. Aber da seid ihr extrem unter Druck einfach der Gesellschaft ausgeliefert. Und da merkt ihr schon, wie ihr euch verhalten müsst. Und halt das Sorglose und vielleicht auch die Bemerkung, die ihr vielleicht vorher macht zu euren Kollegen, die könnt ihr eben dann nicht mehr einfach so machen. Das, in dem Sinn eben wirklich, werdet ihr viel überlegter und tut vielleicht auch die Worte, die ihr sagt, viel mehr auf die Waagschale legen.
Hattet ihr auch den Eindruck gehabt, dass vielleicht eure Eltern jetzt ängstlicher waren, weil sie schon einen Bub verloren haben?
Ja, das ist sicher. Also, ich habe das nachher auch im Nachhinein wieder gedacht. Es war ja noch so, gewesen, meine Eltern haben nachher geschieden auf den Fall rauf. Und ich bin nachher, und zwar, das ist nicht hoch anzurechnen, ich durfte herauslesen, bei wem dass ich darf bleiben. Und ich habe mich nachher entschieden, dass ich bei meinem Vater bleibe. Und ich bin nachher auch im Ausgang mit Kollegen oder auf Dörfli-Touren. Und dann habe ich auch gemerkt, dass mein Vater richtig leidet, wenn ich wieder unterwegs war. Aber wir hatten so gute Abmachung. Vater hat mir gesagt, bleib so lange, wie es fängt. Und wenn es dann nicht mehr fängt, dann kommt er sofort heim. Und ich habe mich auch nachher gegen das gehalten.
Man merkt ja das auch im Buch von Franziska Streun, dass ja das für eine Familie eine unheimliche Belastung ist. Nicht nur der Verlust, sondern nicht zu wissen, wer das war, wer den Bub umgebracht hat und gleichzeitig auch selber immer zur Verfügung stehen, Auskunft zu geben, vielleicht sogar selber irgendwie verdächtigt zu werden. Wie denkt ihr heute an die Zeit zurück?
Aber das war sicher eine wahnsinnige Belastung, vor allem für meine Eltern. Es hat keine Care-Teams gegeben oder irgendwelche psychologische Betreuung. Das hat man erst nachher aufbauen. Und ich habe gesehen, dass meine Eltern leiden unter dem Ganzen. Und vielleicht war es eben auch so, gewesen, dass sie in diesem riesen Stress, der war, eben auch nicht gleich haben können. Trauern, also ich glaube, Trauern, das ist etwas, was man zusammen muss machen muss. Und wenn man halt anders trauert, also die Leute, die schweigsam, die suchen Ablenkung, die andere Stille, das ist schon etwas, was wahnsinnige Belastung ist für direkt Betroffene.
Wie habt ihr als Bub denn trauern? Habt ihr jemanden gehabt, der über das reden konnte?
Nein, eigentlich nicht. Also, das hat man verdrängt. Also, wir haben ja in der Familie, wir haben wenig über den Fall geredet. Also bei uns war das nicht das Thema, das jedes Gespräch an und für sich hat verfolgt, sondern das hat man schon ein in eine Schublade getan und hat das nachher im Grunde noch verdrängt. Es ist sicher, eben, jedes geht damit um, wie es kann und es ist sicher nicht der richtige Weg jetzt im Nachhinein. Also die Gespräche hat man sicher mehr sollen führen, auch mit Dritten, aber wir haben das eigentlich nicht gemacht, weil man es auch nicht erkennt, dass man das macht.
Ihr hört die Sendung «Doppelpunkt» auf SRF 1, das Thema dieser Stunde, der Mord am 14-jährigen Beat Giger, der 1973 passiert ist und der bis heute nicht aufgeklärt werden konnte. Das Buch «Mordfall Giger» von Franziska Streun rollt die dramatische Geschichte jetzt noch einmal auf. Und ich bin unterwegs im Auto mit dem Bruder des Opfers, Bernhard Giger. Wir fahren an eine Lesung ins Eritz. Er wird dort, neben der Autorin, ebenfalls vor das Publikum stehen und von eigenen Erfahrungen und Erinnerungen im Zusammenhang mit dem Verbrechen berichten. Und mich hat Wunder genommen, was für ein Gefühl begleitet der Bernhard Giger an die Veranstaltung.
Eigentlich sehr gut. Also die Serie jetzt hier, das ist für mich auch eben wirklich ein bisschen Heimat. Meine Götti zum Beispiel kommt da von hier. Also ich habe eigentlich ein sehr gutes Gefühl, jetzt für hierher zu kommen.
Der Beat war ja kurz vorher noch da hinten, vor dem tragischen Pfingstwochenende.
Jahr war vorher hier, er war gerne dahinter. Also das sind sehr nette Leute, die hier sind. Freundliche Leute, der Beat war ganz ein Schaffiger. Er hatte einen Wochenplatz, er ging irgendwo geholfen. Er wollte anpacken und hat eigentlich immer geholfen, wenn es irgendwie ging. Und hier hat er eben können. Und hier hat man auch nicht so geschaut, ob es sehr gut ist in Schule oder nicht, sondern man hat ihn einfach verfolgt genommen, so wie er ist.
Mittlerweile sind wir am Ziel angekommen, beim Restaurant zur Sennerei. Die vielen parkierten Autos geben schon einen Hinweis, dass der Abend vor einem vollen Saal wird stattfinden.
Ja, es war bis jetzt gerne so, dass das eben viele Leute bewegt. Für mich war das ein ganz grosses Erkenntnis. Es gibt noch ganz viele andere Leute, die den Fall oder das Delikt, das Tötungsdelikt, sehr, sehr tiefe Spuren hat hinterlassen. Und ich habe davon auch so eine Täterschaft. Also bei diesen Tätern, das ist sicher auch etwas, was auch bei denen sehr, sehr stark hat, Spuren hinterlassen. Der Tod, der ist ja nicht einfach so passiert, sondern das war brachiale Gewalt gewesen. Also das ist ja nicht irgendein Schädel-Hirn-Trauma vom Überkehren oder so etwas oder erwürgt, sondern das ist wirklich ein eingedrückter Brustkorb und das ist nicht etwas, was einfach so passiert.
Jetzt gehen wir rein in diesen Saal. Ist jetzt das für euch ein schwieriger Schritt, jetzt da wieder rauszugehen, wieder all die Geschichten zu hören?
Also jetzt in Saal habe ich keine Probleme. Es ist nachher manchmal, wenn man liest oder wenn man jemanden eine Frage stellt, so, dann gibt es ihm schon wieder, wird es ihm warm. Also ich merke das selber, dass es mal emotional wird. Und dann muss man sich extrem zusammennehmen, einfach, dass man eben nicht die Emotionen im Vordergrund tut. Aber es sind sicher Momente für mich schwierige Auftritte.
Herzlich wird der Bernhard Giger in der Sennerei begrüßt. Die Leute hocken zum Teil schon an ihren Plätzen. Er baut noch den Beamer auf. Auch die Autorin des Buches, Franziska Streun, ist am Vorbereiten. Langsam füllt sich der Saal bis auf den letzten Platz. Die Serviertochter findet fast kein Durchkommen mehr. Mit der vollen Tablet. Ja. Punkt 8 gibt Franziska Streun auf eine Zwischenmeldung durch.
Wir warten nur noch, bis alle zu trinken haben. Ist das gut? Sonst kleveln sie näher und hören es vielleicht nicht gut.
Kurz darauf aber steigt der Gemeindepräsident von Meritz, der Daniel Joost, auf die einfache Holzbühne, wo noch das Dekor vom aktuellen Dorftheater aufgebaut ist, und eröffnet den Abend.
Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu dieser Lesung Morfall Giger, eine Spurensuche. Schön, dass so viele sind gekommen. Es zeigt, dass da wirklich das Interesse da ist. Dann kommt halt, weil ein Teil Meritz auch passiert ist. Ganz herzlich möchte ich begrüßen Franziska Streun, die das Buch geschrieben hat. Sie ist Journalistin, seit 18 Jahren beim Thunertagblatt, arbeitet dort 90% als Journalistin. Bücher schreibt sie quasi nebenbei. Und auch begrüßen möchte ich Bernhard Giger, der Bruder von Beat, der heute Abend gekommen ist. Es ist ganz schön, dass ihr euch kommen konnte.
Dann würde ich jetzt mit dem Intro anfangen und ich lese und immer zwischen deinen Augen etwas dazu sagen.
Dann übernimmt Franziska Streun das Wort. Sie schildert die Hintergründe zu ihren Recherchen und liest hier einzelne Stellen aus dem Buch vor. Zum Beispiel eine entscheidende Szene am Pfingstsamstagabend bei Gigers daheim, wo die Eltern beim Znacht einmal mehr am Beat gesagt haben, er dürfe nicht auf den Budenplatz.
Wütend ist er, stocksauer. Trotzdem lächelt er. Stumm beendet Beat das Nachtessen, steht auf und verschwindet in sein Zimmer. Die Türe knallt zu. «Sei doch vernünftig, Beat, und benimm dich!» hört er noch die Stimme seiner Mutter. «Ich will auf den Budenplatz», protestiert er murmelnd, als ob er sich selbst in seinen Absichten bestärken wollte. Er zieht dem Frieden zuliebe die schönen Kleider an, die Mutter ihm aufs Bett gelegt hat. doch er pfeift auf diese doofe abendliche Pfingstfahrt, zu der ihn die Eltern zum Geburtstag einladen. Immer dieses Müssen und Sollen. Er sitzt auf der Bettkante und starrt aus dem Fenster. Die Sonne blendet und lässt das blonde, bis auf die Schultern fallende Haar golden glänzen. Vater und Mutter verstehen ihn nicht, und Vater hat den jüngeren und gescheiteren Bernhard sowieso lieber als ihn. Dass er mehr und mehr die Schule schwänzt und die Noten wieder schlechter werden, verheimlicht er ihnen, wie vieles andere. Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Mit welcher Ausrede könnte er sich davonschleichen? Er will dorthin. Schulkameraden sind da, vielleicht seine Kollegen. Schneller als erwartet löst sich sein Problem in Luft auf. Beat, du! Kannst du Großmutter rasch eine Notiz bringen? Ich habe vergessen, ihr den Termin beim Augenarzt mitzuteilen. Er horcht auf. Mutter steht vor der Türe. Die Gelegenheit, die packe ich, denkt er.
Der Beat Giger ist also tatsächlich an diesem Samstagabend zum Haus aus, hat aber nicht sofort bei Großmutter vorbeigeschaut, sondern ist gerade zuerst auf den Budenplatz. Was der genau passiert ist, hat man nie herausgefunden. Eine Schulkollegin ist noch zwei Runden mit dem Putschauto gefahren. Wo sie ausgestiegen sind, ist offenbar plötzlich ein junger, langhaariger Mann auf den Beat los, hat ihn geklappt und gesagt, komm jetzt. Und er hat den Beat mit sich gerissen. Hier verlieren sich die Spuren. Was näher passiert ist, bleibt letztendlich Spekulation, betont Franziska Streun an diesem Abend. Auch wenn sich gewisse Verdächte aufdrängen. Sie hat hunderte von Telefonen geführt mit Schulkollegen, Nachbarn, Verdächtigen, Zeugen. Hat gemerkt, wie viele Leute froh waren, endlich dürfen zu reden. Und sie hat auch akzeptieren, dass Einzelne, wie zum Beispiel die meisten involvierten Fahnder und Polizisten von damals, mit dieser Geschichte nichts mehr zu tun haben.
Und ich hatte mit der Zeit der Recherche auch das Gefühl gehabt, oder sagen wir mal so, rein gefühlsmässig nicht ausschliessen können, dass unter Umständen da halt gleich Sachen sind gelaufen, die die ganze Recherche ein bisschen Schwierigkeit macht oder sogar ein bisschen vertauscht, weil ich dann in der Recherche selber gemerkt, dass das in den homosexuellen und pädosexuellen Bereichen ein bisschen geht, dass du uns als Mekka, wie sie es selber nennen, war, hat es in dem Sinne nicht gewusst. Ich bin wirklich darauf gestossen. Und weil ich mich nicht verrennen wollte, habe ich ganz viele Telefone gemacht in diese Richtung. Ich habe übrigens das ganze Buch Rohfassung auch von der Polizei lesen. Und in dem Sinne absegnen, dass sie gesagt haben, das kann so realistisch sein. Aber man kann es auch nicht jetzt einfach sagen, es sind die oder die oder die Szenen gewesen. Das dürfte man nicht so verstehen.
Also die Beate ist ganz klar nicht sexuell missbraucht worden. Einfach ganz klar ist, oder? Also ein bisschen dran, der Kasse zocken und so, aber es war also nicht irgendwie ein Sexualdelikt gewesen.
Oder Bernhard Giger steht vor das Publikum, gibt Zusatzinformationen anhand von einer PowerPoint-Dokumentation, zeigt Fotos vom Fundort und aus dem Familienalbum, erinnert an die Aktenzeichen XY-Sendung, die ein Jahr später noch ausgestrahlt wurde, und gibt auch ehrlich zu, dass er den Verdacht nie ganz wegstecken konnte, dass nicht alles ganz rund ist gelaufen bei dieser Aufklärung.
In der ganzen Geschichte könnte es eben schon sein, dass man diese Sachen eben bewusst nicht gemacht hat. Also, es könnte eben sein, und das ist ein paar Mal schon darauf gestossen, dass vielleicht auch vielleicht ein Polizist oder vielleicht auch diese Sachen gar nicht wollen. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, das könnte wirklich sein, dass das irgendwo vielleicht jemand war, der es nicht so unbedingt hat, weil er die Öffentlichkeit bringt.
Im Anschluss an ihren Auftritt gibt Franziska Streun den Ball ins Publikum.
Wer von da vom Saal hat alles in dem Sinn dann schon hier gelebt und hat das ganz nachgedrückt?
Das ist ihm schon nachgegangen. Eben weil wir die Grosseltern kennen. Großmutter war noch hier als Arbeitsschullehrerin. Und die Leute haben so nachgekannt. Ja, der Großvater hat man natürlich auch gekannt. Die sind hier in Meritz gewohnt, zuerst, bevor sie auf die Schwarzen waren. Und das ist eben, und wir hatten selber kleine Kinder. Das hat ihn schon sehr getroffen.
Man spürt es an der Stimmung im Saal. Die Leute sind betroffen. Und es braucht eine Weile, bis Einzelne sich auch getrauen, Fragen zu stellen. Ein Mann zum Beispiel will von Bernhard Giger persönlich wissen, wie gross ist seine Angst oder die Hoffnung, dass plötzlich einer an so einer Lesung aufsteht und sagt, ich bin es gewesen. Die Antwort kommt ehrlich.
Ja, also Angst ist nicht dabei. Also, der Der Entscheid war ja, das Buch zu schreiben, für die Öffentlichkeit zu gehen. Oder da hat man sich ja geoutet. Also, ich sage ja, wer ich bin, oder? Und wir haben ja ganz bewusst, haben wir ja unsere Namen auch dort an, auch ein bisschen natürlich mit dem Hintergedanken, dass sich vielleicht mal jemand könnte melden. Ich möchte wissen, was ist passiert. Also wirklich, was ist passiert? Und nicht, ich muss mal sagen, es ist noch fast ein bisschen gleich, wer es ist, in Anführungszeichen, sondern mehr, warum. Das Warum, oder?
Ein anderer will wissen, ob der Beat damals mit 14 eigentlich schon eine Freundin hatte.
Das wüsste man eher besser. Er hat keinen Schulschatz gehabt, meines Wissens. Er hat mir mal ein Foto gezeigt von einer Frau. Also einfach so.
Aber heimkommt zu Ihnen, heisst nie eine Freundin
gekommen. Merci, dass Sie gekommen. Es ist natürlich schön, wenn das so viele Leute anteilen. Merci.
Nach dem Abschluss des offiziellen Programms gehen die Diskussionen an den Weizentischen weiter. Und ich staune, wie viele Leute mit dem Mord am Beat noch sehr persönliche Erinnerungen verbinden, auch wenn der Fall schon 40 Jahre zurückliegt.
Das hätte man fast nicht glauben können, dass da in der Gegend so etwas passiert.
Das ist uns sehr nachgegangen, das ist klar.
Ich habe mich besinnen, als das nicht in den Medien kam. Weil ich bin auch viel gegangen auf den Budenplatz. Und ich habe das so ein bisschen kennt. Das hat ihm schon mögen.
Das ist immer so gegenwärtig. Einfach die Zeit, wo das passiert ist, die Erinnerung, die bleibt einfach.
Und vor allem, das ist sie erwähnt, was mich sehr hat, wir wissen nicht, wie es passiert ist. Das tut mir für die ganze Familie noch ein bisschen weh. Das geht mir nachher.
Auch die Autorin, Franziska Streun, hat den Fall seinerzeit als junges Mädchen mitbekommen. Erzählt sie mir etwas später im Stübli neben dem grossen Saal. Und das war eigentlich auch der Grund, warum sie eines Tages beschlossen hat, das Verbrechen an Beat noch einmal in einem Buch aufzuschaffen.
Ich war ja dann 11, wo das ist passiert. Und ich habe Beat nicht persönlich kennt, aber als Ereignis, dass also so ein 14-jähriger Gil auf dem Budenplatz, wo ich dann noch jeden Tag irgendwie bei der war und irgendeine Bahn angefahren, ist das wahnsinnig eingefahren. Und das habe ich in dem Sinne nie vergessen. Ich habe es auch nicht verfolgt. Ich habe Beat auch nicht kennt. Ich habe nicht persönlich jetzt ein traumatisches Erleben damit in Verbindung können bringen, aber gleich einfach als Ereignis in Thun habe ich es wahrgenommen. Später, vor ein paar Jahren, habe ich dann seinen Bruder, der Bernhard, an einem Anlass mal getroffen, zufälligerweise. Wir haben darüber geredet, er hat mir seine Geschichte erzählt und ich habe einfach gefunden, da müssen wir unbedingt etwas machen. Es darf nicht vergessen gehen. Das hat so viel Rätsel. Und ich habe gespürt, bei der Familie, da ist so viel Emotionen um. Das hat mich einfach gekribbelt. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie einverstanden wäre. Und sie haben das dann besprochen und gefunden, mal mit mir könnten sie sich das vorstellen und würde aber noch gerne warten, bis die Kinder, ihre eigenen Kinder zur Schule sind. Und ich, ja, tipptopp. Und haben wir angefangen. Und, also haben wir ja angefangen, die Akten studieren und haben einfach mit Leuten reden und haben immer mit noch mehr Leuten und mit noch mehr Leuten und mit noch mehr Leuten geredet, weil ich einfach gemerkt habe, es geht in einen Bereich, wo ich gar nicht gewusst habe. Also den homosexuellen und pädosexuellen Bereich, das habe ich vorher nicht gecheckt. Das ist erst in der Recherche hat das so eine grosse Bedeutung eingenommen. Und weil ich mich nicht habe verrennen und weil ich es habe wollen, wirklich ganz sicher machen, habe ich dann mit so vielen Leuten geredet. Und ja.
Was war das Ziel vom Buch?
Ich kann es nicht mal sagen. Es hat nicht einfach ein Ziel gehabt, im Sinn von, ich wollte es jetzt aufklären oder ich habe jetzt ich habe einfach gemerkt, irgendwie darf das jetzt nicht einfach ins Vergessen gehen. Und ich habe gefunden, das ist so etwas, was bewegt. Das ist einfach aus einem Impuls raus gewesen. Ich habe mir auch nicht gross Pläne gemacht. Ich habe einfach irgendwie das Gefühl gehabt, das muss gemacht sein. Das ist eine Geschichte, die geschrieben sein. Das ist eine Geschichte, die festgehalten werden und ja.
Im Buch beschreibt ihr eben auch, dass ihr zum Teil eigenartige Reaktionen erlebt habt. Also, dass zum Beispiel Fahnder von damals nicht mehr über den Fall reden
wollten. Ja, das ist ganz komisch gewesen. Also, ich habe es natürlich schon verstanden, oder? Für sie ist das so eine schwierige Geschichte. Sie haben einen Fahnder, was will denn? Einen Fall aufklären. Und das haben sie nicht können. Und ich würde jetzt mal meinen, sie haben alles gegeben, grundsätzlich, oder? Und Leute sind ja untereinander, ist auch schwierig gewesen. Oder die einen haben sich auf die Seite gestellt, der Vater hat ihn umgebracht, und die anderen irgendwie, wieso nicht, wen wollen decken oder auch nicht, und selber überfordert, und das, also, ja, das sind einfach wahnsinnige Emotionen rum gewesen. Und sie haben sich auch irgendwann abgesprochen. Ich habe ja noch den Chef der Polizei Thun involviert und das Gefühl gehabt, vielleicht könnte er noch ein gutes Wort einreden. Und auch er ist auf Granit gestossen und das sagt er auch im Bucher. Verstehe ich es eigentlich nicht. Also, ich verstehe natürlich das Polizeigeheimnis und so, dass man kann nicht einfach über alles reden. Aber sie hätten können einfach ihre Geschichte sagen, oder? Wie sie ist dabei gegangen oder was sie vielleicht heute anders würden machen. Grundsätzlicher Art. Also, das hätten sie jetzt aus meinen Augen können machen und gleichzeitig ist es legitim zu sagen, ich will nicht, Punkt.
Also von denen hat niemand mehr wollen Auskunft geben?
Nein. Der Einzige, der ein bisschen geholfen ist, der Böhlen, der damalige Fahndungsleiter.
Der hat gesagt, eben, alle haben eigentlich abgelockt. Also wie meint ihr das? Also dass da jemand geschützt ist oder gedeckt worden ist?
Also das ist einfach mein Gefühl, oder? Es ist, nehmen wir jetzt an, also von einem anderen Satz, der Beat hat ja die Töffel geklaut oder entlehnt, wie er auch gesagt. Und eins davon ist auch das, was er an diesem Tag noch hatte, was ist passiert, an diesem Samstag. Und so, wie ich aus den Akten das können lesen, hat er an den Gio kennt, der war 17-jährig dann, und der hat ihm das Töffel, sofern das stimmt in den Akten, schon mehrmals ausgelehnt. Und die Beobachtung, die im Buch auch vorkommt, hat eine Industriestrasse. Dort haben Leute beobachtet, wie ein Auto ein Töffel angefahren hat. Der Jüngling, wie sie dort sagen, er ist runtergefallen und dann sind sie zusammengeschlagen. Und ich weiss jetzt, wer die zwei Männer waren. Da hat jemand angerufen und gesagt, ich habe das gesehen und ich weiss die Namen. Und theoretisch könnte man sagen, das muss einen Bezug haben zu dieser finalen Phase, wo der Beat ist umgebracht wurde. Kann sein. Aber es muss nicht. Es kann auch ganz andere Zusammenhang noch haben.
Aber das Töffli ist ja nie mehr vorgekommen.
Das Töffli ist nie mehr vorgekommen. Es hat so viele Sachen, die ich finde, ja, es kann an allem etwas wahr sein und ich kann einfach x verschiedene Schlüsse ziehen. Und wahrscheinlich war das für die Polizei früher einfach auch so gewesen.
Habt ihr jetzt neue Spuren gefunden, wo man damals nicht unbedingt ist nachgegangen?
Ja, das denke ich nicht. Also, das kann ich natürlich nicht abschließend beurteilen, weil die Polizei ist ja über 1000 Meldungen nachher dann. Und die offizielle Akteneinsicht habe ich nicht. Und ich habe nämlich, ganz konkret, ich habe nämlich schon vorher gehabt, wo ich irgendwann zurück, jetzt muss ich einfach bremsen, weil ich hatte ja auch hingesehen, sowieso, irgendwie kann mir ja jemand irgendetwas erzählen. Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, oder, also nachprüfen. Und das war ja auch mitunter der Grund, warum sie so viele Telefone gemacht, dass sie eigentlich alles abgesichert haben, dass aus Gesamtbild gleich etwas Wahres wie aus Bild weitergibt.
Was ist denn eure These? Also seid ihr zum Schluss gekommen? Habt ihr für euch den Fall vielleicht nicht gerade geklärt, aber ihr denkt, alle Indizien sprechen eigentlich dafür, dass es in dieser oder dieser Variante stattgefunden haben?
Ja, das ist einfach eine Frage, die ich mit Ja und Nein beantworten kann. Klar kann ich sagen, mein Bauchgefühl sagt, das ist irgendeine Kumulation von verschiedenen Komponenten. Und für jetzt so eine Tat, so eine Tötung im können 40 Jahre mit sich tragen, muss irgendwie ein gleich starkes Gefühl von vielleicht Angst, alles zu verlieren, Ruf, Familie, Beruf und so weiter haben, dass man das kann. Das habe ich schon so das Gefühl, oder? Dass es darum auch vielleicht in die pädosexuelle oder Bereich hineingeht. Man muss auch sehen, vor 40 Jahren, wenn ein Polizist oder ein Anwalt oder ein angesehener Familienvater und Politiker ist, Unternehmer und so weiter, die hat da alles zu verlieren gehabt. Oder das war dann eine Riesensache gewesen. Und ich habe ja in dieser Szene recht recherchiert und mich x-fach absichern und habe sie auch schwulen Aktivisten die Szene zu lesen, bevor man sie abdruckt und so. Also, ja, ich kann es nicht sagen. Letztlich kann ich es wirklich nicht sagen. Ich will auch nicht jemanden jetzt einfach anschuldigen. Das finde ich auch nicht richtig. Und klar, dass er dann am Mittwoch nach diesen Pfingsten noch Termin vor dem Jugendrichter hatte, lässt natürlich nochmal tut es noch so ein bisschen verstärken, die Vermutung natürlich, dass da Leute Angst haben, dass er aussagt. Also das würde ich jetzt mal meinen, das ist realistisch, so aufgrund von der Recherche, die ich gemacht
habe. Hat er denn nie Angst gehabt?
Ja, es hat so einzelne komische Momente gehabt, wo er einfach nach gewissen Gesprächen hat das Gefühl gehabt, ja, aber hey, was mache ich jetzt, wenn es da mir einen anpasst? Aber jetzt auf die Menge gesehen von den über 250 Personen ist das praktisch nicht erwähnenswert. Ich habe einfach gemerkt, gleich mal am Anfang, ich muss es von mir trennen. Also, wie soll ich sagen, trennen? Ich muss einfach sachlich annehmen, was sie sagen und das Beste daraus machen. Aber ich bin nicht verantwortlich für den Fall und für das Aufklären.
Das hat mir jetzt an diesem Abend gemerkt, wie das die Leute bewegt. Wie erklärt ihr euch das? Warum tut das im Grunde genommen ja praktisch alle, die in dieser Gegend damals schon gelebt haben, irgendwie bewegen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe einfach das Gefühl, dass es einfach nicht verarbeitet ist, in keiner Art und Weise. Also es ist auf der Polizeiebene nicht verarbeitet, es ist in den Medien nicht verarbeitet, es ist bei den Leuten nicht verarbeitet, weil ja, es ist einfach passiert. Mit all diesen Vorstellungen und Fantasien und dann ist es einfach fertig.
An diesem Abend in Meritz verweilen die Leute noch lange in der Gaststube, gehen Gespräche zurück in die 70er Jahre und spekulieren einmal mehr über die Täterschaft. Erstaunt, das erzählt in diesem Zusammenhang die Wirtin von der Sennerei.
Als erstes Mal ist zum Beispiel einer am Tisch gehockt und hat gesagt, ah, der Fall ist klar, wir wissen, wer es war. Sie haben Namen genannt und alles. Und ich, warum ist das nicht ausgekommen? Oder wie und was? Ja, das waren halt höhere Leute und die haben geschaut, dass ihre Söhne weiss gewaschen werden, oder? Und haben dort alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und dann war ich so richtig schockiert gewesen. Ein solches Buch, eine solche Spurensuche. Und der andere kommt und sagt, wir wissen ja, wer es war. Wahnsinn.
Spät am Abend fahre ich mit dem Bernhard Giger wieder zurück auf Bern. Und es nimmt mich Wunder, wie er mit solchen Spekulationen umgeht.
Ich habe natürlich selber auch Spekulationen. Das ist auch für mich so. Ich habe auch schon gesagt, auch heute Abend, mir geht es gar nicht so darum, eigentlich um den Täter. Das ist wirklich 40 Jahre her. Sondern mir geht es mehr wirklich um die Frage, warum? Warum ist das? Und ganz konkret, ich habe auch jemanden im Sinn, wo ich das Gefühl habe, wo relativ stark sich darauf fokussiert, wo könnte ganz stark in dem Fall verwickelt sie. Aber ich kenne das auch. Aber es ist jetzt, oder ich weiß, wer es ist, aber es hat mich noch nie irgendwie jetzt, oder ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt der müsste lüten und der zur Rede stellen, sondern ich hatte dann das Gefühl, dass die Person eigentlich zu mir müsste kommen und sagen, das ist passiert. Also so eben Schuld und Sühne und Auge um Auge und so, das ist mir sehr, sehr fremd. Und ich glaube, das wäre auch unpassend, jetzt nach 40 Jahren an solche Sachen zu denken.
Hat jetzt das Buch eurer Familie neue Diskussionen ausgelöst? Oder könnt ihr jetzt über Sachen reden, die ihr vielleicht damals weniger können thematisieren?
Ja, wir reden darüber. Und es ist eben einfacher, über ein Buch zu reden, als einfach über das selber Erlebte. Also wenn man sich reflektieren kann, ich habe etwas geschrieben, wo man selber hat mitgewirkt hat, dann kann man viel besser über eine Sache reden, als einfach rein aus dem Gedächtnis etc. Also das hat uns sicher geholfen, ja.
Ihr habt vorhin gesagt, ihr wollt eigentlich auch am Beat das Gehör geben, ihn darstellen, so wie er war und nicht das Bild lassen, das da kolportiert worden ist in den Medien oder in den Ratschgeschichten. Also es ist im Grunde genommen auch ein bisschen eine Referenz an euren Bruder.
Es ist eine Referenz an den Bruder. Mir hat auch sehr gut da, wenn seine Klassenkameraden kommen und eben im Grunde noch dann nachher ein positives Bild zeichnen von lustig, Schlitzohr, gehen zu einem Scherz aufgelegt etc. Und andere Leute kennen ihn im Grunde noch als, als, äh, als Töffli, Dieb oder was auch immer. Und der hat doch gerne gestohlen. Und am Abend war er nächtelang unterwegs gewesen. Und das ist schlichtweg nicht wahr, oder? Also das Bild, dass man das Bild jetzt können vermitteln konnte, wie es wirklich war, ich glaube, das ist Franziska sehr gut gelungen. Und da sind wir auch froh, dass das heute so ist.
Er wäre heute 55. Denkt er manchmal, was er für einen Mensch wäre heute, oder was er würde machen, oder wie er würde aussehen. Also, tut man diese Erinnerung vielleicht auch wachsen mit diesem Mensch?
Ja, aber man muss sich vorstellen, vorher waren wir zwei Brüder und dann wird man auf einmal eben Einzelkind. Und das ist schon noch so eine spezielle Erfahrung, dass ihr auf einmal eben niemand mehr hat, der mit euch im Grunde noch geht. Und es gibt sicher Situationen, wo ich mir schon noch vorstelle, was mich recht heute, zu was hat es gebracht oder wie hätten wir es zusammen. Das ist schon etwas, was manchmal wirklich sehr nachkommt. Ja.
Epilog. Beat Gigers Tod ist eines von 10 Tötungsdelikten, die im Kanton Bern seit 1973 noch ungeklärt sind. Formell wurde die Fahndung nach der Täterschaft im Fall Giger nie beendet. Aus rein strafrechtlicher Sicht besteht gemäß Staatsanwalt aber kein Grund mehr zur Klärung des Falles. Erhält die Polizei jedoch Hinweise oder werden Umstände bekannt, die mit der Tat zusammenhängen oder zusammenhängen könnten, werden laut Angaben des Dezernats Leib und Leben die Ermittlungen in jedem Fall wieder aufgenommen. Die Ergebnisse würden der zuständigen Staatsanwaltschaft rapportiert, welche über das weitere Vorgehen zu entscheiden hätte. Falls die Tötung eines Tages doch noch aufgeklärt werden könnte, würden der Täter oder die Täterschaft aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Verjährung aber nicht mehr verurteilt und bestraft werden können.
Mordfall Giger, der lange Schatten eines verjährten Verbrechens. Unter dem Titel ist der heutige Doppelpunkt gestanden, Autorin von der Sendung Lucia Stettler. Und hier noch einmal die Angabe zum erwähnten Buch. Es heisst Mordfall Giger, eine Spurensuche. Geschrieben hat die Journalistin Franziska Streun und rausgekommen ist es im Zeitglocken Verlag. Und der Doppelpunkt, den gibt es auf srf1.ch zum Nachhören oder zum Abonnieren als Podcast. Aktuell seht ihr den Doppelpunkt gerade auf der Frontseite von unserer Internetseite, später dann unter Sendungen von A bis Z unter Doppelpunkt. Als nächstes gibt es hier bei uns die Sendung Menschen und Horizonte. Zuerst das Neueste vom Tag in den Nachrichten und hier Blick auf die Strasse. Verkehrsinfo SRF von 20:59 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über grössere Störungen vor. Wenn ihr trotzdem Stau oder stockenden Verkehr beobachtet habt, dann meldet das auf 0800 888 123. Besten Dank zum Voraus und weiterhin gute Fahrt. Jetzt ist es 9 Uhr.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.